Vielen Dank, Liebling. So, beim tollen iPad-Ständer habe ich hier alles in Kontrolle. Jetzt muss ich erstmal den Blick genießen. So, die meisten haben die Masken abgezogen. Den anderen ahne ich, wie er aussieht ohne. Schön, es fühlt sich. Wie schön. Gemeinde ist zurück. Und wir arbeiten daran, dass wir noch mehr Plätze frei kriegen, dass wir noch weniger Leuten absagen können und mehr Leute hier bei uns haben können. Aber hey, du bist auch dabei zu Hause. Hab schon ein paar von euch gesehen. Ganz herzliche Grüße an dieser Stelle auch. Gerade hier an die Hilde. Ich habe gesehen, du bist auch dabei. Ich freue mich immer riesig, wenn ich deinen Namen sehe. Hoffe, es geht dir gut. Ja, wir beten für dich und für einige andere, die gerade zuschauen. Gott ist gut. Amen. Leute, Fundamente des Glaubens sind das wichtigste Thema im Christentum. Ich wiederhole das immer und immer wieder, weil es ist nicht immer so klar, denn ja gut, ist ein Thema, okay, ist eine Predigtreihe und ja, kommt immer wieder was anderes. Nein. Das hier baut das Fundament für dein ganzes geistliches Leben. Alles, was du über Glauben weißt, hilft dir, all die anderen Dinge, die wir so gerne haben, überhaupt zu empfangen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, sagt die Bibel. Und wenn du Gott nicht gefällst, das heißt ja nicht, dass er dich nicht mag, sondern dass du einfach nicht den Status oder den Stand hast, von ihm Dinge zu empfangen, die er dir gerne geben möchte. Das bedeutet es eigentlich, Gott nicht zu gefallen. Also er findet dich nicht süßer als dich oder so. Das sind alles seine Kinder, er liebt jeden Einzelnen unendlich. Aber er sagt, ich habe Dinge für euch vorbereitet und ihr entscheidet durch eure Haltung, durch euren Glauben, was davon ihr nehmt und was nicht. Und deswegen ist diese Predigtreihe so wichtig. Und deswegen halten wir sie auch immer und immer wieder. Am liebsten würde ich dieses ganze Jahr durchziehen, aber es gibt ja viele gute Themen. Glauben ist wichtig. Wir haben uns in den letzten vier Teilen einiges angeschaut und ich ermutige euch, bitte. Ich bin immer enttäuscht, wenn so eine Predigt unter 1000 Viewer hat. Nicht, weil ich mich dann besser fühle, wenn es 1000 sind, sondern weil ich denke, ey, das ist ein Thema, das sollten 10.000 Leute sehen. Und noch mehr, weil das ist fundamental. Das verändert alles in deinem Leben. Das verändert die Lebenserwartung. Das verändert das, wer du bist, das, was du hast. Deine innere Zufriedenheit, Frieden steckt da drin. Deine Freude, den Freude-Faktor, all das hängt da dran. Ihr ahnt, wie wichtig Glauben ist. Es ist nicht einfach nur eine Sache, so vom Christlichen halten, so ein bisschen Glauben ist gut. Leute, hier entscheiden sich buchstäblich die Geister. Guck dir Gemeinden an, wo Glauben stark ist und guck dir welche an, wo Glauben ein Nebenthema ist. Du siehst den Unterschied. Guck dir Familien an, wo Glauben stark ein Thema ist, wo sie das leben und wo es so ein Randthema ist. Du siehst den Unterschied. Wir haben uns angeschaut in den ersten vier Teilen, dass wir, um echtes Leben zu empfangen, dauerhaft dieses echte Leben zu führen, wir biblischen Glauben brauchen. Wir haben angeschaut, dass unser Teil es ist, nur stark und sehr mutig zu sein. Das ist eine Ausdrucksform von Glauben. Das ist unser Job. Mehr müssen wir gar nicht tun. Wir müssen nicht alles wissen, nicht alles verstehen, nicht alles kennen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Grundhaltung des Glaubens von Stärke und Mut beibehalten, weil wir wissen, wir stehen auf dem Fels. Und der macht uns stark. Nicht wir sind stark, aber in ihm. Weiß sei Gott. Dass wir beständig das Richtige tun sollten, haben wir uns schon mal angeschaut. Gehen wir heute noch ein bisschen näher drauf ein. Kurz zumindest, weil das bringt uns eine Ernte. Das hat mit Glauben zu tun. Wir haben angeschaut, dass biblischer Glauben tatsächlich ein Preisschild hat, nämlich integres, gottesfürchtiges Leben. Das kannst du nicht ersetzen durch Theologie oder durch wie oft du die Bibel im Jahr liest oder wie viel Geld du gibst oder wie viel du betest. Das alleine ist es nicht. Es geht um Integrität, es geht um Gottesfurcht, es geht darum, mit Gott wirklich verbunden zu sein, nicht nur in religiöser Art und Weise. Dieses Sein in Christus. Nicht nur hier und da mal. So. Ja, sonntags, ich bin dann in Christus, sonntags morgens, gute Predigt, da sollten wir alle wenigstens reinkommen in dem Moment. Aber dann drin zu bleiben, die Woche über, wenn es nicht immer so einfach und nicht immer so happy ist und nicht alle um uns herum singen und wisst ihr so, Disney-like, alle singen und die Schmetterlinge fliegen. Wenn die Woche kommt, wenn die Arbeit kommt, wenn die Kollegen stinkig sind, wenn irgendwas nicht so läuft, wenn es in der Ehe kriselt, dann zeigt sich doch, wer ich bin. Glauben hat eine Bestimmung, das haben wir uns auch angeschaut, ein Ziel, ein Auftrag. Glaube ist nicht Selbstzweck. Es geht nicht um Glauben, um des Glaubens willen, sondern es geht um Glauben, weil der die Tür aufmacht für alles andere. Glauben ist auf Beziehung mit Gott aufgebaut. Glauben ist nicht ein eiskalter Rationalismus. Auch wenn ich manchmal sage, Glauben funktioniert ein Stück weit wie ein Automat. Das wollen ja einige Leute überhaupt nicht hören, dieses Wort.
Und es ist auch nur eine Teilwahrheit, weil es ist eben nicht nur der Automat. Ich werfe Glauben ein und bekomme Heilung. Ja, aber dieser Automat ist eine Person. Und diese Person möchte Beziehung. Und nur in dieser Beziehung funktioniert das ganze System. Okay? Es ist nicht eine eiskalte Technik, die ich einfach nachmache. Dann lies Managementliteratur, dort findest du ganz viele biblische Wahrheiten umgesetzt, die vom Grundsatz, vom Prinzip her auch außerhalb von Gott funktionieren. Aber die wirklich wichtigen Dinge, die Dinge, die mein Leben ausmachen, die funktionieren nur in Beziehung. Wie in deiner Ehe oder in der Beziehung zu deinen Eltern oder zu deinen Kindern oder zu echt besten Freunden. Da geht's nicht ohne Beziehung. Und Beziehung hat immer mit Zeit zu tun. Soll mir einer sagen, ja, ich lese zwar nie in der Bibel, außer sonntags morgens den einen oder anderen Vers. Ich bete eigentlich auch nicht, außer sonntags morgens, wenn dann mal ein Gebet von der Gemeinde kommt, dann bete ich mit. Das ist nicht Beziehung. Das ist ein Quickie, weißt du? Quickie ist keine Beziehung. Wer hat eine Beziehung zu einer Prostituierten? Das wäre ein Bild, ein Vergleich. Ja, versteht, was ich meine. Beziehung kostet Zeit. Beziehung heißt, einander kennenzulernen, neugierig zu sein, hungrig zu sein, sich hinzugeben, wirklich dem anderen. Und das ist jetzt Gott, den ich meine, okay? Der wünscht sich das von uns. Wer im Glauben lebt, das haben wir gesehen, erhält überwältigende Autorität. Und zwar zur Umsetzung vom Auftrag, den Gott für dich hat. Ja, und Gott hat einen für dich. Für dich. Nicht nur für mich. Ich kenne meinen Auftrag inzwischen. Ich finde immer noch mehr darüber hinaus, aber er hat einen für jeden von uns. Und solange du den nicht kennst, behaupte ich, weißt du nicht, was echte Freude ist. Ich muss nichts schaffen, um mich zu freuen. Das meine ich nicht. Auftrag von Gott heißt Sinn und Ziel für ein ganzes Leben. Weil sobald du in diesem Auftrag hineingehst, auch wenn es erst am Anfang ist, merkst du, wie ein Support da ist, den du nie vorher hattest. Sowohl emotionaler Support, Unterstützung, wie aber auch in jeder anderen Hinsicht. Auf einmal sind Leute da, die dir helfen. Auf einmal gehen Türen auf, wo die nie aufgegangen sind. Du wächst über dich hinaus. Das ist das Besondere. Weil du vorher wahrscheinlich, wie ich auch gesagt hast, könnte ich nie. Kann ich nicht. Hab ich nie gelernt. Und Gott sagt, du machst es. Und dann ist die Frage, was machst du als nächstes? Nö. Oder okay. So mit diesem leichten Zittern im Herzen. Okay, ich lasse mich doch ein, Herr. Aber genau wissen, ich schaffe das nie. Aber mit dir sind alle Dinge möglich. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Und deswegen ist Glauben so relevant. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass Glauben und Sprechen zusammengehören. Meine Worte bestimmen die Grenze, die der Glaube in mir bewirkt, die das, was ich ziehen kann, einschränken oder eben freisetzen. Wir haben darüber gesprochen, dass jeder ein Maß des Glaubens hat und dass wir Wahrheit über Fakten sprechen. So, das war eine Wiederholung von all den Dingen, die wir viel ausgiebiger angesprochen haben. Deswegen bitte, bitte, wenn ihr irgendeine Predigtreihe wiederholen wollt, das ist eine gute dafür. Okay? Ladet ihr euch auf euer Handy runter und hört so, wenn ihr Auto fahrt oder wenn ihr irgendwas macht, was gerade nicht so konzentriert abläuft, vielleicht eine Runde joggt oder irgendwas tun, dann hört euch so Zeugs an. Und dann schaut, was das mit eurem Glauben macht. Der Glaube kommt nämlich immer noch aus dem Hören des Wortes Gottes, immer und immer und immer noch. Und zwar nicht aus dem Hören von gestern, sondern aus dem Hören von heute. Das, was du heute hörst, wird dich für heute aufbauen. Aber morgen oder übermorgen bist du wieder selbst dran. Du kannst dir die Predigt wieder anhören oder anderen guten Stoff dir holen und es wird dich aufbauen. Und du wirst weiterkommen, als du heute gekommen bist. Aber es ist unser Job, da dran zu bleiben. Okay, Hebräer 11, Vers 1 war eine grundlegende Stelle. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Die Folie bitte. Ja. Ich habe da die, das ist aus der Elberfelder Studienbibel, deswegen stehen da diese vierstelligen Ziffern dahinter, die erklären dann die Worte einzeln. Das haben wir aber schon gemacht, das spare ich mir jetzt nur noch mal als Erinnerung. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Die Frage ist also immer dessen, was hoffst du? Was siehst du, wenn du die Augen zumachst? Eine Geschichte. Eine blinde Frau wurde zu einem großen Heilungsevangelisten geführt, um für sich beten zu lassen. Nachdem er für sie gebetet hatte, fragte er sie, nun sagen Sie mir bitte, was Sie sehen. Sie öffnete ihre Augen, nur um gesagt zu bekommen, schließen Sie Ihre Augen, sagen Sie mir, was Sie sehen. Sie öffnete wieder ihre Augen. Und wieder wurde ihr gesagt, ich sagte nicht, Sie sollen Ihre Augen öffnen, ich fragte sie, was Sie sehen. Schließen Sie Ihre Augen, nun sagen Sie mir, was Sie sehen. So ging es eine ganze Zeit lang, bis die Frau verstand, dass der Evangelist sie fragte, was sie im Innern sah. Sah sie sich selbst sehend, eine blinde Frau. Als sie das verstand, sagte sie, ich sehe mich selbst mit der Fähigkeit zu sehen. Und daraufhin sagte der Evangelist, nun öffnen Sie langsam Ihre Augen. In diesem Moment öffnete sie ihre Augen und hatte eine vollständige Sehkraft. Manchmal beten wir zu früh oder holen uns Gebet ab, ohne uns vorbereitet zu haben. Ich spreche von diesem Point of Contact. Unterschätzt diesen Moment nicht. Viele unterschätzen ihn völlig oder nehmen ihn gar nicht wahr. In dem Moment, wo dir jemand die Hand auflegt, nach Jakobus 5 und für dich betet, zum Beispiel, das ist so eine Art, solltest du diesen Moment für dich innerlich festhalten. Du solltest dich darauf vorbereiten und du solltest ihn festhalten. Wenn er nur eine Sekunde ist, ist es egal. Nimm ihn als Kontaktpunkt von Gottes Kraft mit dir. Und von diesem Moment an, bet nicht mehr für die Heilung, sondern von diesem Moment an erwarte, dass sie kommt und danke dafür, dass sie dir gehört. Und ich glaube, wenn wir das mehr tun würden, würden wir ganz andere Dinge erleben hier, als nur, wenn ja eine Gabe der Heilung da ist, das ist ja toll, ne? Dann passieren Heilungen sofort und so instantly. Aber meistens erleben das Leute, die Jesus noch nicht kennen. In aller Regel ist es so, wenn wir Christen sind, erwartet Gott tatsächlich, dass wir im Glauben uns Dinge nehmen. Und das ist gut, weil da liegt so viel in unseren Händen, was wir beeinflussen können. Ich liebe das. Als du zuletzt gebetet hast, was hast du in deinem Innern gesehen? Mal ganz egal, worum es ging. Hast du für jemanden Heilung gesehen? Oder hast du die Person, für die du gebetet hast, schon im Sarg gesehen? Ja, ich meine, sorry, wir sind Menschen. Wir sehen vielleicht einen todkranken Menschen, der uns um Gebet bittet. Und mit welcher Haltung kommst du rein? Ich sage auch gar nicht, dass Gott dann immer heilen wird. Okay, manche gehen dann einfach. Das hat viel mit dem eigenen Glauben der Person auch zu tun, die vielleicht nie welchen aufgebaut hat. Und dann kommt irgendein Krebs oder irgendwas und dann kommt eine Lebenserwartung von 2 Wochen und dann war es das. Das ist nicht so eine Tragödie, wenn es jemand ist, der in Christus gestorben ist, wie ansonsten. Sonst ist jeder Tod der Tragödie. Hast du für einen finanziellen Durchbruch gebetet, dich aber von den Banken bis zum Bankrott verfolgt gesehen? Schwierig dann was zu nehmen oder zu erwarten. Weil was ist das Bild der Hoffnung, das wahr wird? Jetzt wird es gefährlich, merkt ihr? Jeder von uns hat ein Bild der Hoffnung. Ich erkläre auch gleich noch, warum. Du bekommst nicht, wofür du betest. Du bekommst, was du zu empfangen glaubst. Jesus sagte in Markus 11, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil. Das ist die Elberfeld-Übersetzung. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil oder es wird euch werden. Wenn du betest, was glaubst du in dem Moment? Hast du es innerlich schon empfangen? Ist es schon deins? Dann wirst du anders reagieren, als wenn du denkst, mal gucken, was passiert. Also da ist jetzt der Heilungsprediger gerade zu Gast hier oder irgendein Evangelist. Mal gucken, wenn der jetzt betet, ob was passiert. Ich garantiere dir, da passiert wahrscheinlich gar nichts. Es gibt Ausnahmen, wo da wirklich eine Gabe der Heilung freigesetzt wird, egal ob du glaubst oder nicht. Aber das ist tatsächlich nicht die Regel. Manchmal kannst du sogar für jemanden glauben, wenn du diese Gabe bekommst. Die kommt und geht ja auch manchmal. Das ist nicht immer gleich, weil der Heilige Geist teilt sie zu, wie er will. Das ist eine der Geistesgaben. Und dann erlebst du tatsächlich, wie Leute geheilt werden, die nicht mal Jesus kennen. Das habe ich oft erlebt, wirklich. Öfters als bei Christen, dass Leute geheilt werden, die überhaupt nicht glauben. Null. Die sagen, Marmo. Ich hatte mal meinen Freund mit seiner Schulter, die deformiert war von einem Unfall. Und er war arbeitsunfähig, viele Monate schon. Und ich betete mit ihm, 2 Jahre später kam er und sagte, übrigens damals, wo du für mich gebetet hast, sag das bloß niemandem. Aber das nächste Röntgenbild, der Arzt fragte, was haben Sie denn gemacht? Weil er hat das neben die anderen Röntgenbilder von vorher gehalten und es war kein Schaden mehr zu sehen. Und sage ich, da brauchst du 2 Jahre, um mir das zu sagen. Ja, weil ich selbst nicht glaube. Sag ich, verstehst du, er glaubt es heute noch nicht, aber er hat's. Das hat also nichts mit seinem Glauben zu tun gehabt, sondern mit meinem. Oder mit einer Gabe, die ich in dem Moment für ihn hatte, weil Gott ihm was sagen wollte. Alles, um was ihr betet und bittet, alles steht hier. In anderen Übersetzungen heißt es, was auch immer ihr bittet. Das deckt alle deine Bedürfnisse ab. Und zu glauben, dass du empfängst, kommt vor dem Haben. Hast du das gemerkt? Du glaubst, dass du empfangen hast, wirst du empfangen. Das ist eine der schwierigsten Naturen des Glaubens für die meisten Menschen, weil wir es rationell versuchen zu erklären, was nicht möglich ist, sondern tatsächlich, du hast ein inneres Bild der Hoffnung, was du aufgebaut hast in aller Regel. Manchmal gibt Gott auch eine übernatürliche Sicht dieser Sache, aber oft habe ich es durch die Predigt zum Beispiel. Nicht umsonst predigt ein Heilungsevangelist erstmal das Wort Gottes und baut Glauben auf in der Person, die dann nachher in der Heilungsschlange steht, um Heilung zu empfangen. Und die steht dann eben nicht mehr wie am Anfang des Gottesdienstes, sondern im Moment hat sie Glauben empfangen. Ja, das geht wohl. Die Bibel hat es in unzähligen Beispielen bestätigt. Wenn du glaubst, etwas bereits empfangen zu haben, dann bist du dankbar und beginnst etwas damit zu tun. Richtig? Vielleicht erzählst du Leuten und sagst, ich bin geheilt in Jesu Wunden, die Symptome sind noch da, aber ich habe meine Heilung vollständig empfangen. Ich preise Gott dafür. Dann wird es Leute geben, die sagen, ja, alles klar, Psychiatrie oder Psycho? Nee, Christ. Okay, deswegen sollten wir das nicht jedem sagen, weil manch einer kann damit überhaupt nicht umgehen, sondern es drückt ihn vielleicht sogar erstmal weg von Gott, weil er denkt, du bist ein Spinner. Aber es gibt Menschen, möglicherweise in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis, denen kannst und solltest du gute Dinge bekennen. Die können auch damit umgehen. Wenn meine Mama mir sagt, das und das tut noch weh, aber in Jesu Namen, ich habe meine Heilung empfangen. Dann sage ich Amen. Und ich verstehe genau, was sie meint. Okay? Das ist keine Dummheit, sondern das ist Glauben. Wenn Glauben dahinter steht natürlich, nicht nur, wenn es nur ein Wort ist. Wenn dir eine vertrauenswürdige Person eine bestimmte Summe Geld zusagt und sagt, morgen überweise ich es, spätestens am Ende der Woche ist es auf deinem Konto, und du kennst die Person und die ist vertrauenswürdig und du weißt, sie hat die Knete, dann könntest du das Geld ab sofort ausgeben mit Zahlungsziel Freitag. Und du wüsstest, alles ist gut, richtig? Ich rate niemandem so zu handeln, aber ja, wenn meine Mama, mein Papa mir sowas zusagt, dann könnte ich das Geld morgen auf den Kopf hauen, ich wüsste genau, am Freitag ist es da. Weil ich weiß, wer mir das sagt. Die Menschen sind so gut wie ihr Wort. Du musst aufpassen. Nicht jeder, der sein Wort gibt, hält es auch. Aber deswegen sage ich ja, Leute, die du kennst, wo du weißt, die stehen zu ihrem Wort. Gott ist so gut wie sein Wort. Wusstest du das? Ich bin so gut wie meins. Wenn ich dir was verspreche und halte es nicht, bin ich nicht viel wert. In der Hinsicht. Richtig? Man kann sich nicht auf mich verlassen. Ich sage das zu, aber habe dann irgendwas anderes im Kopf und vergesse es oder sage das kurzfristig ab, weil ich keinen Bock habe. Ja, was willst du mit so jemandem anfangen? Mit dem kannst du nirgendwo was anfangen. Weder in der Ehe, noch in einer anderen Beziehung, noch auf der Arbeit, noch in der Gemeinde. Und doch gibt es viele Menschen, die immer noch so ihr Leben fristen. Schade. Weil Christus verändert uns nämlich, wenn wir ihn kennenlernen. Dann fangen an, Dinge in uns zu wachsen, die vorher nicht da waren. Und das ist gut. Und das macht uns auch für andere angenehmer. Oder wenn du einen Mietvertrag unterzeichnet hast, sagen wir Mietvertrag für den 1.8., dann wirst du das Umzugsunternehmen organisieren, was soll ich, ein paar Freunde, die mithelfen, packen und so weiter und wirst dafür sorgen, dass zum 1.8. dein Zeugs in der Wohnung ist. Richtig? Warum? Weil du ein inneres Bild hast. In dem Moment, wo du das Ding unterschrieben hast, hast du das Bild, der Möbelwagen kommt, wir ziehen ein, ich sehe schon, da ist die Couch und da ist die neue Küche und was auch immer. Du hast ein Bild und freust dich ab dem Moment drauf. Zumindest auf die Zeit nach dem Umzug. Ja, Umzug ist nicht immer die große Freude. Oder wenn du eine Urlaubsreise gebucht hast, jetzt mal außer Corona-Zeiten, dann freust du dich ab dem Moment in der Regel drauf. Juhu, hast du das Hotel schon angeguckt oder die Mietwagenfirma oder das Land, was du besichtigen willst. Wenn ein guter Freund dir seine Hilfe beim Hausbau zusagt, dann weißt du, der ist da, der hilft mir, die Garage hochzumauern oder andere Arbeiten dazu machen, im Innenausbau vielleicht. Das meine ich damit. Jesus sagte einmal zu einem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Was hat er gesagt? Er ist nicht nein. Er hat gesagt, geh hin und geschehe. Was hat er denn geglaubt? Genau das ist die Frage. Was hat er denn geglaubt? Er hat geglaubt, dass das ausreicht, was Jesus sagt, damit sein Knecht geheilt wird. Und er kam zu Hause an, es war wohl eine längere Reise, und er stellte fest, dass zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das ausgesprochen hat, die Heilung stattgefunden hat. Weil er geglaubt hat. Es gibt viele, viele Beispiele hierfür aus der Bibel, wo Leute das empfangen haben, was sie geglaubt haben. Aber das müssen wir hier nicht alles ausweiten, nur ein Beispiel wollte ich gerne geben. Also Pastor Bernd, ich kann es wirklich nicht sehen, könnte jemand sagen. Dann bete noch nicht. Dann warte. Bau deinen Glauben auf. Ja, wie mache ich das denn? Lies die Bibel. Lies vor allem Bibelstellen, die damit zu tun haben, wo du gerade drin steckst. Wenn es um Heilung geht, da gibt es so viel. Studier das und fang an, darüber nachzudenken, zu meditieren. Stell dir die Personen vor, das hilft. Stell dir vor, die Frau, die da rumrobbte und das Gewand, den Saum erfasste. Wie die sich wohl gefühlt haben mag in dieser Menschenmenge. Eine Frau, die krank war, schon sehr lange und die Glauben hatte, dass wenn ich ihn nur berühre, alles gut wird. Die Frau hat Glauben aufgebaut. Die hatte sicherlich Predigten gehört. Die hat von anderen Leuten gehört, da ist dieser Wunderheiler Jesus und wenn der, und der macht das und der hat den geheilt, den Bartimäus da und da. Und die sagt, okay, da muss ich in die Nähe kommen. Wenn ich den nur zu fassen kriege, irgendwie, verändert das mein Leben. Ich mag über diese Dinge nachdenken. Und immer wieder, ich kenne die Bibel wirklich, ich habe sie so oft schon durchgelesen, aber in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, über eine Geschichte, über einen Satz manchmal, ich stelle mir vor, Mann, Jesus hat es gesagt, in dem Zusammenhang. Es gibt diese fantastische neue Serie, Chosen. Das Beste, was ich in meinem Leben je gesehen habe, an christlicher auferbauender Sendung. Jesus wird dargestellt in einer Art und Weise, wie ich es noch nie gesehen habe. Und es ist so glaubensstärkend. Es kommt jetzt sogar in Deutsch raus. Es ist kostenlos, es gibt eine App, über die kannst du das sehen, die ersten zwei Staffeln jetzt. Ich habe keinen Teil ohne Tränen in den Augen sehen können, es ging nicht. Obwohl das nicht auf die Tränendrüse gedrückt hat, sondern das war einfach nur, ich war dabei, als Nikodemus ihm begegnet ist. Und habe verstanden, immer mehr verstanden, wie er ist. Das hilft. Die Bibel zu lesen, die Bibel zu sehen, die Bibel zu hören von Leuten, die erzählen, was sie erlebt hat. Das macht zu viel an. Fang an, dich selbst mit der Antwort zu sehen. Sieh dich selbst als geheilt. Sieh dich in dem größeren Haus leben, das du benötigst. Sieh dich als jemand, der mehr als genug hat. Wenn du sehen und glauben kannst, dann bete im Glauben. Und du wirst haben, worum du auch bittest. Vielleicht morgen, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 10 Jahren. Das ist nicht wichtig. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Weil dann ist es sehr hilfreich, diesen Point of Contact zu setzen, um den Glauben freizusetzen. Ich erinnere mich damals mit meinen Knien, dieses Jahr, wo ich wirklich durch ein Loch ging gesundheitlich, wo ich kaum noch laufen konnte. Das ist jetzt fast 14 Jahre her. Meine Frau hat für mich gebetet in dieser Zeit, ziemlich am Anfang. Nachdem die Ärzte gesagt haben, neues Kniegelenk muss rein, wir können da nicht viel tun und Verschleiß und bla bla bla. Und sie betete für mich und sagte, Schatz, ich glaube, in einem Jahr ist alles wieder gut. Und das war mein Point of Contact, dieser eine Satz. Ich habe auch nachher noch von Leuten beten lassen, ehrlich gesagt, ja, ich habe alles mitgenommen, was ich gekriegt habe, aber es war dieser Satz von dir damals, an dem ich geklebt habe. Und ich habe angefangen, mich zu sehen in einem Jahr. Ein Jahr ist eine lange Zeit, das war wirklich ein Jahr. Jetzt hättest du sagen sollen, einen Monat. Aber sie hat gesagt, was sie gesehen hat. Das ist gut. Wir sollen ja nicht heucheln oder lügen, sondern das, was wir im Glauben auch sehen können, das können wir aussprechen. Auch wenn das nicht immer das ist, was der andere hören will. Weißt du, aber das hat Kraft. Und nach einem Jahr, nach dieser Diagnose, waren meine Knie wieder völlig hergestellt. Bis heute. Beachte nicht den Point of Contact. Lauf nicht zu 10.000 Predigern, sondern schau hin, wo ist dieses eine Gebet, vielleicht von einem Ehepartner, vielleicht von einem Freund, vielleicht von einem Kleingruppenleiter oder von hier, vom Pastor oder von jemandem. Nimm diesen Point of Contact und sag Gott, ab diesem Moment, das ist jetzt mein Moment, den halte ich fest, hier in meinem inneren Auge, auf den beziehe ich mich jetzt jeden Tag, bis die Heilung komplett manifest ist. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich rede nicht von einfacher Heilung. Einfache Heilung ist der Heilungsevangelist, kommt, legt die Hände auf und alles ist gut. Wenn du es so erlebst, preis sei Gott. Aber ich kenne Leute, die reisen durchs ganze Land seit Jahren und haben es nie erlebt. Obwohl sie von den tollsten Leuten die Hände aufgelegt bekommen haben. Dann geh den anderen Weg. Der andere Weg ist der, wo du Einfluss hast. Wo dein Glaube den Unterschied macht. Nicht der Glaube von jemand anderem, nicht die Gabe von jemand anderem. Gott liebt dich nämlich. Gott hat jedem das gleiche Maß des Glaubens gegeben. Die Frage ist nur, entwickelst du es oder nicht? Denk dran, du bekommst nicht, wofür du betest. Du bekommst das, was du glaubst und was du dich innerlich empfangen siehst, während du betest. So, das war die Einleitung. Heute schauen wir uns folgende Wahrheiten über den biblischen Glauben an. Erstens, der Glaube macht dich makellos. Ein Zustand, den wir doch alle gerne haben. Ne? Jede Creme hilft uns doch dabei scheinbar weiter, die es so auf dem Markt gibt. Aber hier gibt es eine andere Möglichkeit, makellos zu sein. Zweitens, das Wort muss in dir lebendig und herrschend sein. Und drittens, der Glaube überwindet durch Beständigkeit. Habe ich eben kurz gesagt, da will ich nochmal drauf eingehen. Und jetzt eine Bibelstelle aus Kolosser 1, Vers 21 bis 23. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Auch ihr seid darin eingeschlossen, schreibt Paulus hier. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Sag mal, genau, das war ich. Das war ich. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihm treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden können. Stell dir das doch mal vor. Das ist dein geistlicher Zustand. Oder ich sage es anders. Das ist dein geistlicher Stand. Zustand, dazu machst du's, indem du es glaubst. Aber von Gott her ist die Sache gesolvt, die Amis sagen. Ist erledigt. Haken dran. Du bist makellos, du bist tadellos, du bist unanklagbar für den Feind. Das sind gute Nachrichten. Ich sag dir, das sind richtig gute Nachrichten. Und wenn wir uns damit beschäftigen, vielleicht ist das die Bibelstelle, die du mit nach Hause nehmen solltest, wo du nächste Woche jeden Tag 10 Minuten drüber nachdenkst. Es wird dein Leben verändern. Hundertprozentig. Wenn du das in dich sacken lässt und du merkst, wow. Ich meine, das sagt ja nicht der Pastor Bernd oder irgendjemand, das sagt ja Gott. Gott sagt das über jeden, der glaubt. Über dich. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens. Darüber geht's hier. Habt ihr gemerkt, ne? Gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört, jetzt habt ihr sie auch gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündigt worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, und mich, Bernd, und dich gestellt hat. Der Glauben macht makellos. Nochmal eine andere Übersetzung, Neues Testament Rot. Wenn ihr denn gegründet und beständig beim Glauben bleibt. Das ist eine andere Übersetzung für das Fundament des Glaubens. Gegründet und beständig. Und euch nicht wegbewegen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, dass in aller Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Meine Heiligkeit, meine Makellosigkeit, meine Unanklagbarkeit besitze ich nur so lange, wie ich in Christus bin. Ansonsten ist das auch mein Stand, aber mein Zustand ist es so lange, wie ich in Christus bleibe. Darum geht's hier. Paulus warnt, er sagt, das gehört euch alles, aber wenn ihr euch anders verhaltet, als ihr das tun solltet, er beschreibt hier, wie es richtig wäre, dann verliert ihr Dinge, die Gott eigentlich für euch bereitgestellt hat. Nicht, weil Gott die euch wegnimmt, sondern weil ihr einfach aus dem Schutzraum raustretet und andere Dinge nehmt, die Gott nicht so gut gefallen. Ja? Oder eingenommen werdet manchmal sogar von anderen Dingen. Das war schon der erste Punkt. Ging doch ganz schnell. Zweiter Punkt. Das Wort muss in dir lebendig und herrschend sein. Josua 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Ihr seht, das ist eine Wiederholung, eine Bestätigung dessen, was wir bisher schon in anderen Bibelstellen gesehen haben. Und deswegen gilt es darum, auf drei Tore zu achten. Nämlich erstens auf das Tor deiner Augen. Was schaust du dir an? Glaub mir, alles, was du siehst, dringt in deine Seele. So sind wir gemacht als Menschen. Wenn Männer sich Pornografie anschauen, dringt das in die Seele. Und es fängt an, Dinge zu etablieren, zu verändern und zu beschmutzen. Die Netflix-Serie XY kann harmlos sein, aber es könnte sein, dass da Dinge drin sind, die in deine Seele sich verankern. Vielleicht wechseln die ihren Sexualpartner öfters, als die Bibel das sagt. Und wenn du die Serie dann 1, 2, 3 Jahre geguckt hast, dann ist das für dich schon gar nicht mehr so schlimm, weil das machen ja alle so. Und das ist genau der Grund, warum unsere Gesellschaft sich mit jedem Jahr weiter degeneriert von dem weg, was Gott will. In meiner Jugend spielte Gott zumindest noch religiös eine Rolle. Heute spielt Gott und Kirche in der Regel überhaupt keine Rolle mehr da draußen. Überhaupt keine. Man wird ausgelacht, wenn man sagt, man glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Du glaubst nicht wirklich, oder? Doch. Ja, ja. Okay. Die Wissenschaft weiß doch heute alles. Neuer Gott. Achte auf deine Ohren. Selbes Spiel. Auch ein Einfallstor. Wem hörst du zu? Wir erleben ja gerade, wie Christen auch aus Gemeinden weggezogen werden. Da gibt es Irrlehren, wie du brauchst keine Gemeinde mehr. Unglaublich, was Corona für Stilblüten treibt im negativen Bereich. Wir haben die Corona-Chance hier für uns genutzt in vielerlei Hinsicht, haben Großartiges erlebt. Aber woanders sehe ich halt auch das krasse Gegenteil, wie der Feind Corona benutzt, um Gemeinden zu spalten, um Gemeinden auszudünnen, um sie zu schwächen, um möglichst, dass die nicht mehr viel bewegen können. Ich preise Gott, dass wir hier wieder mehr Leute reinkriegen und dass es wieder voll wird. Und dass wir nicht nur hier sitzen, sondern dass wir eine Außenwirkung haben, die immer mehr zunimmt. Jetzt auch online, aber eben auch offline. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn Iris das Team das nächste Mal auf die Straße führt, in die Fußgängerzone. Ich war gestern in Frankfurt mit meinem Papa, mit meinem Raphael. Wir hatten eine Quality Time in Frankfurt. Und kurz bevor wir gefahren sind, waren auf der Zeil, kommen wir aus dem Geschäft, aus Maiszeil raus und da war da ein Theaterstück. Und ich brauchte nicht lange, um zu sehen, worum es ging. Das war eigentlich so ein bisschen Heaven's Gates Light. War ein Junge mit Jesus-T-Shirt und da war irgendein Verlorene und da waren schwarze Gestalten und sowas. Ne? Und das ging kurz, relativ kurz und knackig. Und dann kam eine junge Frau nach vorne und brachte ihr Lebenszeugnis innerhalb von 5 Minuten. Klasse, richtig gut. Und die Leute guckten, standen drumherum, einige machten sich lustig. Und dann kam eine noch jüngere Frau. Ich glaube, die hat sogar eine Piercing im Ohr gehabt. Also wirklich vielleicht 20 Jahre alt. Und das war die Moderatorin. Und die stand da und die hat so klar gepredigt. Und die ist auch so gut umgegangen mit all dem, was da so an Störungen kam. Ganz souverän. Und kaum war das rum, da waren, schätze ich mal, 15, 20 Leute so im Hintergrund. Und dann gingen die auf die Leute zu, die sie so beobachtet haben während dem Ganzen. Wie haben die reagiert? Und ich bin dann zur Leiterin gegangen, habe sie ermutigt. Und in der Zeit kamen 2 andere Frauen zu meinem Papa, meinem Sohn, und haben die angesprochen. Wow, dachte ich, wir gehen wieder raus. Eine junge Gemeinde, neue Gemeinde, gerade gegründet, viele junge Leute dabei. Oh, dachte ich, jetzt muss ich Iris erzählen. Dann wird die auch sagen, ich will wieder raus, ich hatte ja schon mit den Füßen, wann gehen wir wieder in die Fußgängerzone. Und die waren da ohne Maske und alles. Und draußen darfst du ja, ne? Richtig cool. Ah, mein Gott, da geht so viel jetzt wieder. Okay, das dritte Tor ist der Mund. Das Übelste von allen. Zu sehen und zu hören ist eine passive Aufnahme, aber alles, was du selbst sprichst, füllt dein eigenes Herz. Oh, unterschätzt es nicht. Erzähl 10-mal irgendeine negative Geschichte über irgendjemanden. Und mal ganz unabhängig, ob die stimmt oder ob du nur denkst, dass das stimmt. Danach stimmt die für dich. Egal, was die Person jemals sagen würde. Das ist dann so, weil du hast es so oft gesagt und du glaubst deinen eigenen Worten viel mehr als denen von mir. Und sogar viel mehr als denen von ihm. Das ist eine Wahrheit. Wir glauben, was wir selbst aussprechen. Deswegen sollen wir auf unsere Worte Acht haben. Das ist eine sehr clevere Sache, weil alles, was du sprichst, fängt an und wird in dir Realität und oft dann auch außerhalb. Wir wissen ja über das Denken, dass Denken tatsächlich Materie erzeugt. Unser Gehirn verändert sich durch unsere Gedanken. Messbar. Aber das ist nicht das Thema heute. Nur achte, was du reinlässt. Achte über das, was aus deinem Mund rauskommt und was in deine Ohren, in deine Augen reinkommt. Und dann hast du tatsächlich Autorität und Kontrolle über vieles, was in deinem Leben in der Zukunft sein wird oder auch nicht sein darf und sein kann. Hier geht es darum, Gottes Wort beständig zu murmeln. Das ist, was hier in der Bibelstelle eigentlich gesagt wird. Dieses immer wieder vor dir her sagen. Ja, Gott ist gut, preis sei Gott. ich bin geheilt in Jesu Wohnen und so weiter. Ich hatte neulich mit einer Krankheitssituation zu tun und war mal im Gebetsspaziergang und ich habe eine halbe Stunde nichts anderes gemacht, als gesagt, dank dir, Herr, in deinem Blut bin ich geheilt. Danke, in deinen Wunden sind meine Schmerzen und meine Krankheit geheilt. Und was soll ich sagen? Das hat nahezu das Problem vollständig erledigt, was ich über Wochen hatte, durch diese halbe Stunde. Ich arbeite noch an den letzten Stückchen, aber die eigenen Worte sind das, was den Unterschied macht. Wenn der Heilungsprediger dir irgendwas zuspricht, ist das cool. Aber wenn du das dann nimmst und das weiterhin aussprichst, dann ist das zielführend. Und dann brichst du auch irgendwann durch. Manchmal ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja nichts zu verlieren dabei. Im Gegenteil. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist der Eingang zu drei gewaltigen Dingen, was hier steht. Es ist so, in ihm bleiben. Ich sage die drei wichtigsten Worte dieser Welt. In ihm bleiben. Es gibt keine wichtigeren, es gibt keinen wichtigeren Satz, den du jemals gehört hast oder jemals hören wirst, wenn du kapiert hast, was dahinter steht. In ihm bleiben bedeutet, ein fruchtbares Leben zu haben, in jederlei Hinsicht. Wer will nicht fruchtbar sein? Es bedeutet echte Jüngerschaft. Ich gehöre ihm. Egal was kommt, ich stehe auf dem Felsen und bleib da. Mich bringt da keiner mehr weg. Und es bedeutet vollkommene Gebetserhörung, weil vollkommene Gebete in ihm bleiben und seine Worte herrschaftlich in mir haben, bedeutet ja, ich kenne ihn. Ist nicht nur irgendein religiöses Gehabe oder irgendein Blablabla. Sondern ich bin mit ihm connected, jeden Tag. Ich achte auf diese Beziehung. Ich pflege sie seit über 33 Jahren jetzt, jeden Tag. Jeden Tag gehört die erste Stunde ihm, mindestens. Ja gut, manchmal auch nur eine halbe, wenn es ganz eng wird. Aber ey, ohne geht nicht. Und das nicht erst, seit ich vollzeitig Pastor bin. Das ist immer noch meine private Zeit, die ist nicht dienstlich. Das habe ich auch gemacht, wo ich morgens nach Wiesbaden oder Rüdesheim zur Arbeit gefahren bin. Die erste Stunde war ihm. Ja, ist das nicht gesetzlich? Nein, es ist Freiheit und Lebensspenden. Du musst das ja nicht tun. Aber tu es doch mal und bring den Unterschied raus. Du willst nicht mehr aufhören damit. Das, wie wenn du ein leckeres Gericht vorgesetzt bekommst. Du machst den ersten Bissen und dann sagen die anderen, das musst du aber nicht essen. Ich will aber. Ja, ich will aber. Das trennst du mich nicht mehr von. Nicht solange ich hier Atem habe. Der Grund ist, Gottes Wille hat den Platz meines Willens in mir eingenommen. Das ist ja das Ziel. Das ist, was Jesus auf Golgatha sagte, wo er Blut geschwitzt hat, wo Melanie eben von sprach. Ich will es nicht wirklich tun, Gott, aber weißt du, dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist, was Jesus gesagt hat. Eigentlich, das sind Schmerzen, es tut weh und ich will keine Schmerzen, niemand will Schmerzen. Aber Gott, wenn das dein Wille ist, und er wusste natürlich, dass es das war, und hat es durchgezogen. Und wir müssen nicht ans Kreuz, weiß der Gott. Wir tragen manchmal ein bisschen was von seinem Kreuz, was er uns gibt. Wo Leute uns auslachen und uns sich lustig machen, das ist wohl so. Aber mal ehrlich, was ist das hier in Deutschland, wenn dich jemand auslacht und denkt, du bist ein Spinner? Dann weine über ihn. Weil er weiß nicht, was er sagt und er weiß nicht, was er eigentlich ablehnt. Und das ist so traurig. Aber unser Job ist es, dass mehr Leute das erfahren, was sie haben könnten. Ich will, was Gott will. Und so bete ich auch 100% in seinem Willen. Das ist das Größte dabei. Schaffe ich nicht immer, aber immer öfters merke ich, Gott zeigt mir ein Gebetsanliegen. Das ist nicht mein Wunsch. Ich will nicht den Ferrari morgen haben, sondern ich merke, das ist was anderes. Und ich weiß, wenn ich das jetzt ausspreche und bitte, dann setze ich geistlich was in Brand. Da passiert was. Da wird eine Zündschnur gezündet. Irgendwann, bumm, ist es da. Steht ihr? Du kannst doch um den Ferrari bitten. Vielleicht gibt Gott dir einen Ferrari. Gott macht das sowas nicht. Och, habt ihr eine Ahnung, was Gott alles macht? Gott liebt seine Kinder. Gott ist unverschämt großzügig mit seinen Kindern. Nee, nicht mit jedem. Manchen wird der Ferrari nur wegbringen von Gott, weißt du? Ich will gar kein Ferrari, aber weißt du, was ich meine? Manchmal machen wir Gott zu klein, nur weil es einem anderen vielleicht geschadet hat oder hätte. Nee, lass uns auf unser Herz achten, dann kann Gott eine ganze Menge mehr tun, als wir bisher denken. Dritter Punkt, der Glaube überwindet durch Beständigkeit. Glauben hat eine Zwillingsschwester. Und die beiden sind im Doppelpack super stark. Gibt es da Superhelden, die so funktionieren? Zwei zusammen. Batman und Robin? Das ist zu lange her. Hebräer 11, Vers 1 nochmal. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der biblische Glaube ist kein Gefühl. Er ist ein festes Vertrauen auf das, was man hofft. Und jetzt lass uns dieses Wort nochmal anschauen. Weil möglicherweise ist das für dich heute die wichtigste Botschaft. Hoffnung ist so irgendwie so bekannt alles. Ne? Hoffnung hat man tausendmal gehört in allem Zusammenhängen. Aber hör bitte jetzt, mach mal kurz die Augen auf. Ja, genau. Jetzt. Hoffnung wird definiert, das Wort ist Elpizo, das griechische Wort, was hier mit Hoffnung besetzt wird, als eine intensive, weißglühende Erwartung, dass etwas passieren oder eintreffen wird. Aber jetzt passt auf. Diese Erwartung muss nicht positiv sein. Die muss überhaupt nichts mit der Bibel zu tun haben. Deswegen sagte ich, jeder von uns hat jeden Tag Hoffnung in sich. Solch ein Bild. Aber eben nicht immer die Bilder, die Gott für uns hat. Manch einer denkt jeden Tag darüber nach, wie sein Vater gestorben ist im Alter, wo man jetzt ungefähr selbst ist, an der und der Krankheit. Und man denkt, naja, wie ist in der Familie? Oder manche Frau, die sagt, ja, meine Mutter ist an Brustkrebs gestorben, meine Großmutter. Naja, jetzt bin ich wahrscheinlich bald dran. Innere Bilder, Hoffnung, die wir schaffen, die Wahrheiten in uns kreieren, die helfen, dass unser Körper dem nachgeht, was wir an Bild in uns haben. Diese Hoffnung zieht uns in eine Richtung. Entweder in die richtige, in eine gute, in Gottes Richtung oder in tausend andere. Ist nicht immer der Teufel, der uns die Hoffnung gibt. Manchmal ist es einfach im Fleisch, in uns drin. Also, das Wort Elpizio ist wertneutral. Es kann eine Krankheit sein, die dich trifft, die du auf einmal als Bild hast. Es kann eine Arbeit sein, die du verlierst, dass du dich schon siehst, du bist der Nächste, der gekündigt wird. Es kann sein, dass du siehst dich als Rentner Mangel leiden. Oh Gott, wenn ich Rentner bin, ja, bei der Rente und so. Ne? Man muss ja nur rechnen, da weiß man, wenn man nicht wirklich was ändert oder Gott nichts ändert, sieht es für einige richtig, richtig schlimm aus. Es kann sein, dass du dich nie deine Sucht überwinden siehst. Du siehst dich immer wieder zurückfallen. Vielleicht siehst du dich wieder ritzen, weil es wieder schwierig wird im Leben. Du siehst, dass du doch wieder die Drogen einwirfst. Du siehst, dass du nicht lange in der Gemeinde bleibst, weil andere Dinge ziehen dich. Du siehst vielleicht, dass du nicht alt wirst. Ich habe schon einige Leute gesehen, die dieses Bekenntnis hatten. Ich werde nicht alt, die wurden nicht alt. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, aber ich bin sicher, es ist etwas, was begünstigend wirkt. Darauf, dass man dieses Leben früher aufgibt. So setzt du die Kraft des Glaubens vielleicht längst erfolgreich ein, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Denn die Dinge kommen tatsächlich so, wie du sie intensiv, brennend erwartest. Und manch einer muss wirklich Buße tun über die Erwartungen, die du in dir angesammelt hast, die konträr zum Wort Gottes stehen. Und du weißt das eigentlich. Aber irgendwie hast du immer gedacht, das ist halt so. Es fühlt sich halt so irgendwie richtig an und wird wohl so sein. Aber wenn du das Wort Gottes kennst, dann entlarvst du diese Lügen. Du findest raus, Moment mal, ich bin nicht in allem der Erbe meiner Eltern. Ich kann Erbe durchbrechen. Tatsächlich, wissenschaftlich nachgewiesen, durch Gedanken kannst du Dinge in deiner DNA verschließen, die die Generationen vor dir immer offen waren. Lies Dr. Carolyn Leaf, ihr neues Buch ist da sehr, sehr empfehlenswert zu. Lebst du im Wort Gottes und seine Worte in dir, dann verändern sich deine Hoffnung. Stück für Stück ersetzt Gott Träume, Erwartungen und Bilder. Nämlich deine alten, die vorher da waren. Am meisten merken das Leute, die sich frisch bekehren und merken auf einmal, ich hatte das Bild von meinem Leben eigentlich und habe da nicht so drüber nachgedacht, aber ich steuerte genau in die Richtung. Und jetzt sagt, hey, ich habe gutes Leben. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu zerstören, umzubringen. Ich bin gekommen, damit du Leben hast im Überfluss. Da steckt so viel drin. Allein in dem einen Satz, den Jesus selbst gesagt hat, wo er seine Dienstbeschreibung sozusagen gegeben hat. Er sagt, das bin ich, Leute. Wenn ihr mich sucht, findet ihr mich nicht in Religion oder in irgendwelchen, du darfst nicht, du musst, sondern du findest mich in Beziehung. Ich bin da. Ich liebe dich. Aber ich erwarte, dass du dich mir näherst. Dann näher ich mich dir nämlich auch, weil ich werde dich nicht niemals gegen deinen Willen besetzen oder einnehmen oder zu irgendwas zwingen. Niemals. Der Freiwille ist das höchste Gut von Gott her für uns. Deswegen gab es den Sündenfall. Deswegen gibt es Dinge, wo wir sagen, Gott, warum lässt du das zu? Und Gott sagt, ich lasse gar nichts zu. Aber ich habe euch freien Willen gegeben, ihr Menschen. Ihr habt diesen Planeten für eine gewisse Zeit. Aber was macht ihr damit? Ihr habt eure Gesundheit, ihr habt euren Körper. Wie geht ihr damit um? Viele Dinge passieren, weil wir schlechte Verwalter sind. oder Finanzen oder was auch immer. Deine Überzeugung der Tatsachen, die man nicht sieht, nämlich der geistigen Realitäten, nimmt beständig zu und mit ihnen auch deine positiven Ergebnisse, wenn du Gott nachgehst und wenn du diese Grundprinzipien, dieses Fundament des Glaubens für dich in Anspruch nimmst. Ich sagte, Beständigkeit ist die Zwillingsschwester des Glaubens. Das Wort bleibe ist das große Wort in diesem letzten Punkt. Bleibe, beständig, beständig. Galater 6, Vers 9. Tue das Richtige, beständig gleich eine Ernte. Das ist was, was wir hier ganz klar schwarz auf weiß sehen. Eine Ernte will jeder, also die guten Dinge ernten. Und worum geht's? Das Richtige tun. Was ist das Richtige? Das, was das Wort sagt. Und die Beständigkeit ist das, was ich entscheide zu sein und zu tun. So, bleibe beim Wort des Glaubens. Wenn es zum Beispiel um Heilung geht, gib's nicht ab nach einer Woche oder nach zwei und sagst, na, es war wohl doch nichts. Das Wort der Erkenntnis, was da heute ausgesprochen wurde, das war vielleicht nicht für mich. Tut es nicht. Es beendet das, was du eigentlich nicht willst. So viele machen ihren eigenen Glauben durch die falschen Bekenntnisse unwirksam. Das geht. Ich kann heute sagen, ich bin geheilt in Jesu Wunde, und morgen sage ich, oh, ich habe so Schmerzen, ich glaube, es wird schlimmer. Was passiert? Ich habe das eine Wort gegen das andere genommen und zack, ist das ausradiert, was ich eigentlich an Glauben beansprucht hatte vorher. Okay, ich fasse zusammen. Der Glaube macht dich makellos. Es ist nicht deine Leistung. Es ist dein Vertrauen, deine Beziehung zu Gott, die dich in diesen Stand hineinbringen, makellos vor Gott zu sein. Und damit den Zugang zu haben für alles, was du brauchst. Das Wort muss in dir lebendig und herrschend sein. Es darf nicht einfach nur zu Gast sein. Viele sagen, Jesus sei unser Gast. Eines der schlimmsten Tischgebete der Welt. Jesus sei unser Herr. Das sage ich immer, wenn ich hier das Übergabegebet formuliere zum Schluss. Ich will nicht, dass Leute eine falsche Vorstellung bekommen. Oh, ich lade mal Jesus in mein Leben ein. Ja, das ist nett, aber dann bitte als Herr. Jesus sei mein Herr, führe mich. Ich will nicht hier so ein Tratratra-Christ sein, sondern ich will, dass du mich führst, weil dann komme ich da an, wofür ich auf dieser Welt bin. Und muss nicht nachher sagen, wenn ich vor dir stehe, oh Gott, warum? Und Gott sagt, ja, warum? Weil ich nicht dein Herr war. Ich war nur Gast. Ich konnte nichts tun. Ich habe dich nicht gegen deinen Willen irgendwo hindrücken wollen. Wollte ich nie. Aber ich hatte einen super Plan für dein Leben. Wenn du das gemacht hättest, du hättest Freude und Frieden gehabt die ganze Zeit über. Es wäre nicht immer einfach gewesen, aber du hättest Freude und Frieden, weil der Trip macht Spaß. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ey, das ist ein Road Movie, besondere Art. Jesus und ich, wir nennen es immer Indiana Jones und Lara Croft, weil wir fühlen immer noch so nach 33 Jahren, das Leben ist ein einziges Abenteuer. Wir erleben Dinge, die wir nie erwartet hätten in unserem Leben oder von unserem Leben. Und es wird immer besser. Es wird immer besser. Ja, es gibt Krisen. Egal. Der Herr ist bei uns in der Krise. Er zieht uns raus und wir gehen weiter. Und es wird besser. Gott ist gut. Oh mein, mein, mein. Und ja, ich glaube, überwindet durch Beständigkeit. Ich habe noch einen Eindruck für euch. Der kam eben noch per E-Mail, den wollte ich euch gerne noch weitergeben, vom Sigmund. Ich glaube, den trifft hier jemanden. Der Eindruck ist folgender. Stürze deine Götzen, erkenne sie und bringe sie zu Fall. Glaube mir und vertraue mir. Zu wissen, dass es mich gibt, ist nicht genug. Lass deine Kälte in dir von mir mit Wärme füllen. Auf das andere in dir diese Wärme spüren. Faith and trust. Glaube und Vertrauen. Und wenn das dein Wort ist, wenn du da bist und sagst, ja, ich möchte Gott und sein Wort zu einer höheren Priorität in meinem Leben machen. Und steh doch bitte mal auf, da wo du bist. Bleib einfach auf deinem Platz. Stell dich hin und sagst, ich will Gottes Wort zu einer höheren Priorität in meinem Leben machen. Ich entscheide mich jetzt, mehr Zeit täglich mit der Bibel zu verbringen und ich wähle irgendeine Methode, die mir gerade weiterhilft in meinem Bibelstudium, damit ich da nicht mehr locker lasse, sondern fest drin bleibe. Und Herr, du siehst jeden, der hier steht, auch online, steht auf, wenn du das bist. Es ist deine Botschaft genauso wie die für uns hier. Und Herr, ich danke dir mit jedem, der steht. Ich stehe auch. Ich danke dir, Herr. Du siehst unsere Haltung und unsere Entscheidung. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass wir das mit in den Alltag übernehmen. Dass wir das nicht aus den Augen verlieren, sondern dass wir mit dir enger verbunden sind am Ende dieses Jahres, als wir das heute sind. Dass uns nichts und niemand von dir trennen kann. Auch nicht als Gemeinde voneinander, weil wir gehören in ein Team. Wir spielen in derselben Mannschaft. Und das haben wir uns nicht ausgesucht, sondern du hast dir diese Mannschaft für uns ausgesucht. Ich ehre dich von ganzem Herzen. Ich segne jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Mit einer Freude, die von innen kommt, die tief aus dem Wort heraus gespeist wird und die euch zu Fans macht. Echt zu Fans von Gottes Wort. Dass ihr lernt zu lesen und zu meditieren über das, was Gott euch in der Bibel vorbereitet hat. In Jesu Namen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich stelle noch eine zweite Frage und die ist noch wichtiger als die vorhin. Nämlich vielleicht sagst du, ich bin jetzt hier vielleicht online dabei. Ich habe gar nicht geguckt, ob noch neue Leute dabei sind, die sich geoutet haben. Ich freue mich immer, wenn da jemand was schreibt, sagt, hallo, ich bin das erste Mal dabei. Finde ich klasse. Ob du Christ bist oder nicht, nicht wichtig. Aber wenn du keiner bist und sagst, ja, ich gucke mir das hier zwar an, ich finde das auch ganz cool, aber mit Christus habe ich keine persönliche Beziehung. Und ich glaube, auch hier im Raum könnte jemand sitzen, der sagt, also persönliche Beziehung, ja, vielleicht meine Eltern oder meine Kinder oder mein Nachbar, aber ich, that's all about. Das ist alles, worum es geht. Alles andere ist sekundär. Alles andere speist sich von dieser Beziehung. Ohne diese Beziehung ist alles, was ich gesagt habe, nur Gewäsch für dich. Weil du kannst gar nichts damit anfangen. Weil es auf Beziehung aufbaut. Sobald du diese Beziehung hast, klingelt ständig in dir, wenn du so Dinge hörst. Ja, ja, genau, ja, das ist mir. Oh ja, das ist super, danke, Herr. Ja, ich habe euch ja gesehen, ich habe euch beobachtet gerade eben. Ich habe viele dieser Gesichter gesehen. Dieses, ja, genau. Und das ist, wie es sein soll. Aber wenn es nicht so ist, sei nicht traurig. Dann ist das jetzt dein Moment. Auch wenn du das hier vielleicht erst in Monaten siehst oder in Jahren. Bitte, nimm das, diesen Moment für dich in Anspruch. Stell dich doch da ein, wo du gerade bist, wenn du diese Entscheidung treffen willst. Hier im Raum oder auch online. Stell dich hin. Stehst nicht vor mir, stehst vor Gott. Das ist wichtig. Das ist eine ernsthafte Sache. Die macht man nicht im Sitzen. Und heb eine Hand zu Gott. Und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr, nimm all meine Schuld von mir. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Wie wundervoll. Solltest du dieses Gebet heute ernsthaft zum ersten Mal gesprochen haben, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine kurze Nachricht schreibst an pastor@cclm.de per E-Mail. Ich lasse dir dann auch eine Kleinigkeit zukommen und ich freue mich dann mit dir. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe diesen Gottesdienst sehr, sehr genossen. Vor allem euch ohne Masken zu sehen, ist ein Erlebnis. Ich sag's euch. Und ich übergebe jetzt an meine Traumfrau und wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag. Und wir, für einige, die sehen ja um 12:30 nochmal rein.
Ja, super.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.